Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir haben in diesem Jahr ein Wahljahr wie kaum ein anderes. Die EU-Parlamentswahl, Wahlen in großen Ländern wie Indien und als die Wahl des Jahres 2024 im November die US-Präsidentschaftswahl. Und deren Ausgang ist völlig offen.
Es ist wirklich fast alles möglich in den nächsten Monaten und danach. Aber feststehen wirklich nur zwei Dinge. Trump hat sich die Republikanische Partei in weiten Strecken unterworfen und anverwandelt. Und die andere Sache, die feststeht, ist, dass diese US-Wahl über die Zukunft der amerikanischen Demokratie entscheiden könnte und über Amerikas Rolle in der Welt. Ich möchte trotzdem sagen, dass nichts an dieser Wahl vorbestimmt ist. So schockierend die Vorstellung ist, dass sie das Ende der amerikanischen Demokratie einläuten könnte, denkbar ist auch genau das Gegenteil. Dass sie wegen der gewaltigen Mobilisierungsfähigkeit dieser Themen zu einer Renaissance der amerikanischen Demokratie führen würde.
Renaissance der amerikanischen Demokratie oder möglicherweise der Anfang ihres Endes. Um nichts Geringeres geht es bei der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr in den USA. Das sagt Constanze Stelzenmüller. Sie ist Juristin und Publizistin und sie arbeitet in Washington D.C. für die Denkfabrik Brookings Institution. Seit Jahren beobachtet sie die politischen Entwicklungen in den USA und sie sagt, die autoritären und die populistischen Stimmen, die immer lauter in der amerikanischen Öffentlichkeit zu hören sind, die haben die Bevölkerung in einen Zustand der Nervosität versetzt. Das spüre sie auch selbst bei ihrer Arbeit in Washington. Trump ist es gelungen, die Republikanische Partei zu seiner eigenen Partei zu machen und das heißt, dass gemäßigte Republikaner sich entweder schon längst aus der Politik zurückgezogen haben oder, so Stelzenmüller, das wahrscheinlich spätestens dann tun werden, wenn Trump eine zweite Amtszeit bekommt. Stelzenmüller betont aber auch immer wieder in ihrem Vortrag, dass es völlig unklar ist, wie diese Wahl ausgehen wird und niemand, der jetzt schon voraussagen möchte, ob Trump gewinnt oder vielleicht Biden, könnte das wirklich ehrlich tun, sagt sie. Was man aber schon jetzt weiß, ist, dass die MAGA-Bewegung, also das Make America Great Again-Lager von Donald Trump, durch seine Rhetorik die Grenzen des Sagbaren verschoben hat. Und das, sagt Stelzenmüller, würde überall auf der Welt wahrgenommen werden von autoritären und populistischen Kräften. Und das findet sie besonders beunruhigend. Constanze Stelzenmüllers Vortrag hat den Titel »Flirt mit der Diktatur?« US-Präsidentschaftswahlen im Krisenjahr 2024. Diesen Vortrag, den hat sie gehalten am 16. April 2024 im Rahmen der John McCloy Lectures. Das ist eine Vorlesungsreihe, die wird organisiert vom John McCloy Transatlantic Forum am Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Es ist mir wirklich eine sehr große Ehre, heute Abend diese dritte John J. McCloy-Rede über Demokratie und die transatlantischen Beziehungen hier halten dürfen vor Ihnen, weil diese beiden Themenkomplexe auch Dauermotive meines Berufslebens sind. Aber wie schon gesagt, ich komme auch von hier. Das klang jetzt eher rheinisch. Ich bin in Bonn geboren, aber meine Großeltern haben hier gewohnt. Und viele Freunde, meine Eltern aus der gemeinsamen Studienzeit in Frankfurt. Mein Vater hat Geschichte studiert, meine Mutter Orientalistik, also Arabisch, Farsi und Hebräisch. Und sie haben sich Mitte der 50er Jahre auf der Faschingsfeier der Philosophischen Fakultät kennengelernt. Insofern bin ich ein Spätprodukt der Frankfurter Schule. Und in meiner etwas peripatetischen Kindheit und Jugend, dem Diplomatenberuf meines Vaters geschuldet, war Bad Homburg deshalb viele Jahre lang die stille Mitte meines persönlichen Universums. Und mein Deutschlandbild aus der Zeit des Kalten Krieges besteht deshalb neben den gewaltigen Raketendemos meiner Bonner Studentenzeit wesentlich aus Versatzstücken von diversen Bad Homburger Häusern und der einen oder anderen Villa. In meiner Erinnerung alles in dem grobkörnigen Farbfilm der Zeit. Die Panama-Schaukeln im Garten, die Biedermeier-Möbel im Wohnzimmer und zumindest in einem Fall den Beckmanns im Schlafzimmer. Das alles interpunktiert von einem Reigen von runden Geburtstagen der Großelterngeneration. Mein Großvater war bei der AEG und es wurde also rundum AEG-Geburtstage gefeiert. Und dabei wurde redselig gefeiert und über vieles beredt geschwiegen. Über das, was da beschwiegen wurde, schimpften unsere Eltern, Onkel und Tanten in der Küche, bevor sie wieder die Häppchen heraustrugen. Insofern waren wir Kinder informiert, selbst wenn uns das eine oder andere auf der Heimfahrt noch erklärt werden musste. Und auch John J. McCloy, dem Namensgeber dieser Vortragsreihe, bin ich über die transatlantischen Beziehungen und die Demokratie, bin ich eben schon dadurch verpflichtet, dass ich von 86 bis 89 die dankerfüllte und wirklich dankerfülltere Nutznießerin eines nach ihm benannten Stipendiums in Harvard gewesen bin. Wir waren, glaube ich, die vierte Generation, wenn ich mich nicht irre. Wer indes heute McCloy würdigen will, sollte sich, glaube ich, der Tatsache nicht versperren, dass er schon damals keineswegs unkritisch gesehen wurde. Und damit meine ich nicht die Tatsache, dass er mit Führungsrollen in Pentagon, dem OSS, das war die Vorläuferorganisation der CIA, der Weltbank, der Wall Street, dem Council on Foreign Relations, der Chase Manhattan Bank und der Ford Foundation sozusagen die ultimative Verkörperung sämtlicher Spitzenpositionen des weißen männlichen Ostküsten-Establishments in Personalunion war. Man hätte eine ganze Bilderberg-Konferenz mit ihm alleine bestücken können. Das wurde vor 30 Jahren noch eher achselzuckend quittiert. So waren die Zeiten eben gewesen. Wir waren übrigens in meinem Jahrgang nur zwei Frauen und wir fanden es schon sensationell, dass wir überhaupt in Amerika waren. Einige unserer jüdischen Mitstudenten in Harvard, für die meisten von uns Deutschen war es übrigens das erste Mal, dass wir jüdische Kommilitonen hatten oder jedenfalls davon wussten, haben dagegen den Namen unseres Stipendiums Einspruch erhoben, protestiert auch, weil sie McCloy dafür in Haft nehmen wollten, als hoher Beamter des US-Kriegsministeriums nicht für die Bombardierung der Zuggleise nach Auschwitz besorgt zu haben. Wir reden hier von 1986 und die Zeitzeugen waren noch präsent. Einige der Zeitzeugen waren unsere Professoren und ihre Kinder waren unsere Kommilitonen. Allerdings, das ist von Historikern recherchiert worden und man weiß heute, dass also nicht nur die Armeeführung, sondern auch Präsident Franklin Roosevelt dagegen waren, die Gleise zu bombardieren, einfach weil sie den Krieg gewinnen wollten. Etwas problematischer ist schon die Internierung von japanischen Bürgern nach Pearl Harbor während des Zweiten Weltkrieges. Die hat McCloy tatsächlich mitverantwortet und auch sehr lange verteidigt. Und die ist immerhin 2018 unter Trump vom Supreme Court für verfassungswidrig erklärt worden. Und der damit ein eigenes Urteil von 1944 aufhob. Auch das gehört zur Geschichte. Und man kann nicht zuletzt auf McCloys Umwandlung von Strafurteilen gegen führende Nationalsozialisten heute kritisch blicken. Selbst Eleanor Roosevelt hat damals gefragt, warum wir so viele Nazis befreien. Und trotzdem, und ich sage das alles, weil jetzt das trotzdem kommt. Trotzdem haben wir Deutsche allen Grund, John J. McCloy zutiefst dankbar zu sein. Ich bin es auch. Er hat Roosevelts Nachfolger Harry Truman den Morgenthau-Plan ausgeredet, der Deutschland vollständig deindustrialisiert hätte. Er hat sich anstelle von Standgerichten für die Nürnberger Prozesse eingesetzt. Auch das ist heute von vielen vergessen. Das war die Alternative, standgerichtliche Schließungen. Und als US-Hochkommissar für Deutschland hat er sich in Bad Homburg lebend, in dem physischen und moralischen Trümmerfeld, das die Nazis hinterlassen hatten, die Weichen für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft und einer stabilen deutschen Demokratie gestellt. Und er hat sich ganz besonders um die Wiederbelebung der deutschen Universitäten gekümmert. Und letzteres, denke ich, wird auch meinem Vater zugute gekommen sein, der mit 17 im Februar 1945 die Elbe überschwamm, um den vorrückenden Russen zu entgehen und ein amerikanischer Kriegsgefangener zu werden, ein POW. Die Amerikaner schickten ihn nach Leipzig in eine Übersetzerschule. Er hat dann 1947 in der Nähe von Zuzenhausen bei den Dreharbeiten von Howard Hawks I Was a Male War Bride übersetzt und schließlich beim amerikanischen Informationsdienst USIA im Pölzigbau der IG Farben in Frankfurt, von wo aus John J. McCloy Deutschland regierte, das so musste man das damals nennen, also gearbeitet, was ihm, meinem Vater jetzt, wiederum die Promotion in Geschichte und Philosophie finanzierte und das Kennenlernen meiner Mutter ermöglichte. So komme ich also zu der Bad Homburger Kindheit. Vor allem aber hat McCloy erkannt, dass die Versöhnung der Adenauer Republik mit Frankreich und die Wiedereingliederung Deutschlands in die westliche Staatengemeinschaft durch den Beitritt zur Montanunion und 1955 zur NATO konstitutiv für die Resozialisierung Deutschlands und die Befriedung Europas sein würden. Dafür allein, für all das, hätte ihm nachträglich der Friedensnobelpreis verliehen werden können. Er hat später mal die Presidential Medal of Freedom bekommen. Ich habe während meines USA-Studiums leider nie die Chance gehabt, McCloy, der damals schon hochbetagt war, selber kennenzulernen. Aber sein enger Berater Shepard Stone, dem er in den 1950ern den Wiederaufbau des deutschen Bildungswesens übertragen hatte, verfügte über ein Büro in der Harvard Law School. Und um ihn zu finden, musste man nur dem Geruch der kubanischen Zigarren nachgehen. Das uniweite Rauchverbot war gerade eingeführt worden. Und dadurch hat man sozusagen zumindest eine Art von persönlicher Annäherung an Bekloy erlebt. Und dass Shep, wie ihn jeder nannte, als amerikanischer Jude, der Nazi-Deutschland noch zu Kriegszeiten als Angehöriger des US-Militärgeheimdienstes erlebt hatte, uns ungeprüften Friedenskindern mit so viel Gelassenheit und zutiefst menschenfreundlicher Zugewandtheit begegnete, hat, glaube ich, nicht nur mich damals wirklich tief berührt und beeindruckt. Und ich war sicher nicht die Einzige von uns, für die Jahre in Harvard damals Befreiung und Bereicherung zugleich waren. Aber es mag sein, dass ich es selber noch ein bisschen akuter empfunden habe als andere, weil ich Abitur in Madrid gemacht hatte, kurz nach dem Tod von Franco, in einem Land, das ganz entschlossen den Frankismus und die Diktatur abschütteln wollte und sich dann ebenso entschlossen der Demokratie, Europa und der NATO zugewandt hat, sozusagen darauf losgerannt ist. Das war für mich in meiner Pubertät ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Ja. Während meiner Bonner Studienjahre tatsächlich, um einen berühmten Filmtitel von Margarete von Trotta zu zitieren, wirklich eine bleierne Zeit gewesen waren. Die Raketendemos, die RAF-Fahndungsplakate, die Rasterfahndung, der Stacheldraht um die Ministerien, die Schützenpanzer in den Straßen, die abweisenden Bonner Professoren, die über die Verstrickungen ihrer Lehre schwiegen und die Kommilitonen, die vor der Zukunft mindestens genauso viel Angst zu haben schienen wie vor der Vergangenheit. Für uns, die wir damals nach Amerika gegangen sind mit Mitte 20, versprach dieses Land die Chance, sich neu zu erfinden. Und für uns Kinder von Kriegskindern war das eine Ungeheuerlichkeit. Ich sehe einige von Ihnen nicken. Und unsere Professoren haben uns anders als die Professoren in Deutschland Mut gemacht. Auch das war für uns ungeheuerlich. Die große politische Philosophin Judith Klar hat mal zu mir gesagt, Constanze, in Deutschland wollen die Professoren von dir wissen, was du nicht kannst oder dir zeigen, was du nicht kannst. Hier wollen wir von dir wissen, was du kannst. Und ich muss sagen, ich wäre beinahe wie einige von uns damals da geblieben, wenn nicht die Mauer gefallen wäre, 89, und ich mir gesagt habe, jetzt ist alles neu, jetzt muss ich zurück. Und dieser Rückblick ist, wie Sie hoffentlich verstanden haben, nicht bloß der Nostalgie geschuldet, weil ich vieles kritisch sehe, aber einer wirklich ernsthaften und heute noch tief empfundenen Dankbarkeit. Denn ich bin als 1962 Geborene in den Genuss der längsten Friedensphase gekommen, die dieses Deutschland je erlebt hat. Eine Phase, die sich nach dem Fall der Berliner Mauer wellenförmig durch Europa ausgedehnt hat, sodass wir Deutschen, die wir in den 30ern und 40ern angetreten waren, uns die Welt blutig zu unterwerfen und dabei ganze Bevölkerungsgruppen physisch auszurotten, auf einmal, um eine berühmte Formel von Helmut Kohl zu zitieren, von Freunden umzingelt waren, die, so dachten wir, jetzt alle so sein wollten wie wir. Und wir waren nicht nur passive Nutznießer dieses Europe Hold and Free. Wir haben es auch aktiv mitgestaltet. Aber wir haben viel, sehr viel von unseren Verbündeten, von unseren Nachbarn und vom Schicksal geschenkt bekommen. Und ohne den Schutzschirm und die großzügige Freundschaft der Amerikaner hätte die Geschichte für uns sehr anders ausgehen können. Der französische Demografieforscher Jean Forestier hat mal das französische Wirtschaftswunder die 30 Glorieuses, die 30 glorreichen Jahre genannt. Auch wir hatten bekanntlich ein Wirtschaftswunder. In Bad Homburg zeugen die Villen und die schmiedeeisernen Gitter davon und die Swimmingpools. Damals sensationell, jedenfalls in meiner Kindheit. Also ich kannte öffentliche Bäder, Villen mit Swimmingpool waren für mich sehr beeindruckend. Aber unsere eigentlichen Trente Glorieuses waren die Jahre nach 1989, in denen das vereinigte, jetzt vollständig souveräne Deutschland die größte Ausdehnung von Wohlstand, Demokratie, Freiheit, Sicherheit und Macht in seiner Nachkriegsgeschichte erlebte. Und heute stehen wir Deutsche und mit uns Europa, wieder vor einer möglichen Zäsur. Anders als in diesem Glücksjahr 89 aber sind die Aussichten düster wie lange nicht. Und sowohl Amerika als auch Deutschland könnten dabei wieder Hauptrollen spielen. Was wir noch nicht wissen, ist es, ob es zum Guten sein wird. Sie sehen, ich bette also dieses Amerika-Thema in etwas größere Fragen ein. Und weshalb ich jetzt noch mal etwas kurz zur geopolitischen Großwetterlage sagen will, wenn Sie mir das gestatten. Die Ukraine erlebt heute den 782. Tag des russischen Angriffskriegs. Im Osten des Landes befinden sich die ukrainischen Streitkräfte nach einer im Grunde genommen gescheiterten Sommeroffensive in einem wirklich verzweifelten Stellungskampf. Ihnen fehlen Soldaten und Waffen. In den sogenannten annektierten Provinzen werden Kinder entführt und anonym zur Adoption in Russland freigegeben. Es werden Menschen gefoltert, verhaftet, erschossen. Das sind die angeblich russischsprachigen Ukrainer, die von Russen so behandelt werden. Und derweil bombardiert Russland Nacht für Nacht ukrainische Großstädte und Kraftwerke von Lviv bis Kiew, von Charkiw bis Odessa. und es kommen immer mehr Bomben und Drohnen durch, weil der ukrainischen Luftabwehr die Munition ausgeht. Und das Ziel Wladimir Putins, das haben wir, glaube ich, inzwischen alle verstanden, ist die Kapitulation und Auslöschung der Ukraine als souveräner Nation. Sollte uns als spätsouveräne Nation etwas sagen. Und erstmals seit Februar 2022 erscheint es möglich, dass Russland dieses Land in die Knie zwingen könnte in den kommenden Monaten. Im Nahen Osten haben wir gesehen, dass Israel nach dem entsetzlichen Überfall der Hamas am 7. Oktober ein Flächenbombardement betreibt, das die Hamas nicht zerstört hat, aber Zehntausende von Palästinensern das Leben gekostet hat und eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen ausgelöst hat. Und dann haben die Israelis die Hintermänner der Hamas, die Iraner, bombardiert in Syrien. Und jetzt haben wir am Wochenende das Teheraner Gegenbombardement erlebt. Diese Bomben und Marschflugkörper sind fast alle abgefangen worden. Eine wirklich bemerkenswerte technologische Leistung. Aber trotzdem, das Eskalationsrisiko, das diese Situation beinhaltet, entzieht sich gerade jeder Kalkulation. Und Sie wissen ja, dass der Bundeskanzler gerade in China ist. Auch da steigen die Spannungen. Unsere Regierung, auch die deutsche, haben sich angesichts dieser Situation zunehmend darauf verlegt, im Zeichen der Multipolarität hoffnungsvoll neue Freunde im sogenannten globalen Süden zu suchen. Denn wir sind doch die Guten, oder? Aber längst ist klar, dass wir dort mit kühl taxierendem Blick betrachtet werden und sehr gemischten Gefühlen. Solidarität, warum? Dann werden wir an die Kolonialzeit erinnert und unsere keineswegs immer uneigennützige Entwicklungshilfe. Putins Propaganda hat in diesen Gegenden auch gewirkt. Und was am beunruhigendsten ist an dieser ganzen Lage, ist, dass die Autoritären sich im Schulterschluss üben. Russland bekommt für seinen Krieg gegen die Ukraine Waffen aus Nordkorea, aus Iran und, wie wir am Wochenende erfahren haben, auch aus China. Gleichzeitig betreiben sowohl Russland als auch China Dominanzstrategien in Europa. Dass sich beide Staaten auch bei uns einmischen, auch in Deutschland, ist auch hinlänglich bekannt inzwischen. Sie testen unsere Schwachstellen, verstricken uns in Abhängigkeiten, verbreiten Desinformation, Propaganda, bedrohen Dissidenten und unterstützen die Feinde der Demokratie. Wir dagegen haben uns mit exquisiter Sorgfalt darum bemüht, Putin zu signalisieren, was wir alles nicht machen. Keine Langstreckenwaffen, die Ukraine nicht in die NATO, keine Bodentruppen. Und ich muss Ihnen sagen, ich glaube, dass wir dabei eine wichtige Tatsache übersehen, nämlich dass Putin eine ganz andere Sicht auf die Lage hat, dass er Krieg gegen den Westen führt und nicht nur gegen die Ukraine und dass er dabei uns als Feinde sieht. Und wir sind in einer europäischen Dominanzstrategie, sowohl der Russen als auch der Chinesen, als Deutschland ein Dreh- und Angelpunkt, wenn nicht der Dreh- und Angelpunkt. Auch das muss man verstehen, wenn man den Ernst der heutigen Lage begreifen will, der so anders ist als der von 1989. Und diesen Begriff der Feindschaft, den kennen wir nicht nur von Putin, den kennen wir auch von der harten Rechten. Für beide ist die Auseinandersetzung mit der freien Welt, der liberalen Moderne, ein zivilisatorisches Nullsummenspiel, ein Endkampf. Diese Diktaturen oder Möchtegern-Diktaturen flirten nicht mit der Diktatur, sie meinen das bitte ernst. Und das bringt mich nun zu dem Amerika-Thema. Es war ja bekanntlich Donald Trump, der vor einigen Monaten in Iowa gesagt hat, dass er im Falle seiner Wiederwahl am 5. November nur am ersten Tag Diktator sein würde. Wobei Wiederwahl, also die Inauguration ist ja erst am 20. Januar. Und um Sie gleich zu enttäuschen, ich werde hier keine Vorhersagen über den Ausgang der Wahlen machen. Und ich sage Ihnen jetzt, jeder Mensch, der glaubt, Ihnen sagen zu können, wie diese Wahl ausgeht, der will Ihnen auch eine Brücke verkaufen. Das ist unmöglich. Warum? Diese Wahl ist wie keine, die ich bisher erlebt habe, voller Ungewissheiten. Das Alter der Kandidaten, die übrigens noch formell gekürt werden müssen. Ein paar juristische Risiken, die bei Trump noch hinzukommen. Und bedenken Sie, dass es in dieser Wahllandschaft schon seit Jahren am Ende auf hauchdünne Margen in 6 Staaten ankommt. Den sogenannten Swing States. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin. Es gibt außerdem einen Drittkandidaten, der zum ersten Mal seit den 90er Jahren ernsthaft in den Umfragen, wenn man ihn mit einbezieht, 10% oder mehr abgreift und der diese Margen noch also verschwindend gering machen wird. Das ist Robert F. Kennedy, ein Querdenker, ein Impfskeptiker, der vom gesamten Kennedy-Clan desavouiert wird, aber der tatsächlich Menschen anzieht und der beiden Kandidaten Stimmen wegnehmen könnte. Also es gibt Themen, das wissen wir, die eine gewaltige Mobilisierungsfähigkeit haben werden. Dafür gehört auf der Rechten die Einwanderung und die Inflation, die wieder gestiegen ist. Auf der Linken Abtreibung, aber nicht nur auf der Linken. Auch konservative Frauen haben Angst vor Menschen, die sagen, wir nehmen ein Gesetz von 1864, des Bundesstaates Alabama, in dem jede Abtreibung verboten wird. Das würden wir gerne bundesweit einführen. Die Tatsache, dass diese Wahl im Grunde genommen ein Rerun ist, ja, eine Wiederholung der Wahl von 2020, nur mit Kandidaten, die 4 Jahre älter sind als damals, wo sie schon alt waren, das dürfte auf viele demobilisierend wirken. Und ich gehe davon aus, dass ganze Altersgruppen möglicherweise sagen werden, unter diesen Umständen will ich gar nicht erst wählen gehen, das geht mich nichts an. Ich hätte dafür Empathie, es wäre, glaube ich, ein großer Fehler. Das heißt, es ist wirklich fast alles möglich in den nächsten Monaten und danach. Aber feststehen wirklich nur 2 Dinge. Trump hat sich die Republikanische Partei in weiten Strecken unterworfen und anverwandelt. Und die andere Sache, die feststeht, ist, dass diese US-Wahl über die Zukunft der amerikanischen Demokratie entscheiden könnte und über Amerikas Rolle in der Welt. Denn hier stehen sich nicht nur 2 Kandidaten und Parteien gegenüber, politische Lager, Weltanschauen, sondern teilweise wirklich hermetisch abgesiegelte Wahrnehmungswelten. Das ist das, was ich jetzt schon seit 8 Jahren erlebe, und das ist teilweise schwer zu ertragen. Aber es ist so, und dem einen oder anderen von Ihnen oder der einen oder anderen von Ihnen wird das auch aus Diskussionen hier bekannt sein, dieses Gefühl. Und ich habe jetzt 4 Jahre Trump erlebt, ich bin seit 2014 da, ich habe die letzten 2 Jahre von Obama erlebt, 4 Jahre Trump und 4 Jahre Biden. Und ich muss sagen, diese Biden-Regierung, Biden wirkt mit seinen 80 Jahren natürlich unheimlich altmodisch. Diesen Bekenntnis zu den transatlantischen Beziehungen, zur Demokratie. Aber in Wirklichkeit ist diese Regierungsmannschaft mit einem sagenhaft modernen Programm angetreten. Einer sagenhaft modernen Weltsicht. Und das äußert sich nicht nur in einer sehr entschlossenen Abwendung von der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die Amerika eigentlich seit dem Reaganismus bestimmt hat, sondern vor allen Dingen in eine Hinwendung auf Amerikas Bündnispartner, allen voran den Europäern. Weil verstanden wird, dass dieses Amerika seine Bündnispartner braucht. Es gibt in Amerika den schönen Satz, when you have a hammer, everything looks like a nail. Ja? Und wir in Europa denken gerne, der amerikanische Hammer ist der größte Hammer der Welt. Und deshalb denken die Amerikaner, man muss auf alles hämmern mit der Hard Power und dann setzen sie sich durch. Diese Regierung denkt das nicht. Die wissen ganz genau um die Grenzen der Hard Power. Und wir haben jetzt eine wirklich eindrucksvolle Bilanz auf der anderen Seite des Atlantiks. Das größte Klima- und Infrastrukturprogramm, das dieses Land je erlebt hat. Der Wirtschaft geht es blendend, die Arbeitslosenrate ist unter 4%. Und diese Unterstützungsaktion für die Ukraine, die die Amerikaner bisher $75 Milliarden gekostet hat, keine amerikanische Regierung hat je so eng, nicht nur mit den Europäern, sondern mit der Europäischen Union zusammengearbeitet. Für Trump war das noch unhaltbar und wäre es wieder. Und keine Regierung in Washington ist von Washington so umarmt worden wie unsere. So, ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Und die sind auf Händen getragen worden. Und verglichen mit dem Chaos des Vorgängers alles mit lautloser Disziplin und Kompetenz. Meistens. Also es gibt Ausnahmen, den Abzug aus Afghanistan. Streit mit China, mit Mühe wieder eingefangen. Die Exportkontrollen, die Industriepolitik, die Klimapolitik ist für uns natürlich Protektionismus. Und wir haben da sozusagen hart verhandelt. Die Inflation steigt wieder an. Im nahen Mittleren Osten hatte diese Regierung geglaubt, sich nicht mehr kümmern zu müssen. Das war ein Irrtum. Und Russland ist trotz dieser gewaltigen Unterstützeraktion weit entfernt davon, politisch isoliert zu sein. Und ich denke manchmal, dass es vielleicht gerade das Problem dieser vernunftbetonten Mannschaft ist und mit diesen eminent kompetenten Leuten, dass sie einfach einen blinden Fleck haben für die etwas archaischeren Elemente der Politik, für Hass, Gewalt und Feindschaft. Das ist ihnen, glaube ich, einfach naturgemäß fern. Das empfinde ich als sehr zivilisiert, aber es ist auch ein blinder Fleck. Und das bringt mich ganz organisch zu der Alternative, nämlich zu Donald Trump, dessen infernalische Anziehungskraft genau darauf beruft, dass er die unregulierte Aggression verkörpert und damit anderen erlaubt, ihre Gefühle ebenfalls hemmungslos zu entsichern. Wohin das führt, haben wir am 6. Januar erlebt. Ich war damals in Washington. Ich habe auch im konservativen Amerika und Washington Freunde und das ist inzwischen rigoros unterteilt. wie ich das noch nie erlebt habe, in Never Trumper und die MAGA-Fraktion, also Make America Great Again-Fraktion. Und wer sich nicht zum einen oder anderen Lager bekennen mag, schweigt. Ist auch ein ganz merkwürdiges Gefühl, das ich so in Amerika noch nicht gehabt habe. Man muss auch sagen, dieses Anti-Trump-Lager, das sehr tapfer und sehr laut war anfangs, wirkt inzwischen erschöpft und defensiv. Und eine sehr hohe Zahl von Politikern hat beschlossen, in den Ruhestand zu treten. Die treten nicht mehr an. Und ich glaube, sollte Trump gewinnen, würde es eine Flucht aus der Verantwortung geben im konservativen Lager. Und wenn Sie mal genau hinschauen, im Bundestag gibt es etwas Ähnliches. Ja, weil, und auch in der Kommunalpolitik im Übrigen, das wissen wir ja. Die Leute werden beschimpft, sie werden von ihren Wählern angemacht, sie werden zu Hause belagert, auch hier. Und ich benutze jetzt mal Hate, jetzt einen amerikanischen Begriff und sage, thank you for your service. Ja, jeder, der hier ein öffentliches Amt hat, verdient unseren Dank. Und das meine ich ernst. Also wir werden voraussichtlich diese Woche eine Abstimmung erleben über die Ukraine-Hilfe. Ich traue mich jetzt noch nicht zu sagen, wer bei den Republikanern dabei die Oberhand gewinnt. Es gibt viele Republikaner im Kongress, die das machen wollen und die das mit Israel verbinden wollen und der Hilfe für Israel. Es kann aber auch sein, dass die harte Rechte das weiterhin beinhart torpediert und versucht, das zu verhindern. Keine Ahnung. Trump hat positive Zeichen gegeben. Und ich denke, wir werden am Ende dieser Woche dieses Lager besser kartografieren können. Ich kann das Ihnen jetzt noch nicht sagen. Das kann, glaube ich, auch keiner. Diese Leute sind unberechenbar. Das Einzige, was nicht unberechenbar ist, ist ihre Härte. Was an diesen MAGA-Flügel aber eigentlich ernst zu nehmen ist und uns beschäftigen sollte, auch weil es hier ähnliche Leute gibt, ist die Tatsache, dass dieser scharfe, intransigente Ton, der selbst die Leute im eigenen konservativen Lager verängstigt, um zum Schweigen oder in die Flucht treibt, die Grenzen des Sagbaren längst verschoben haben. Ja? Der tägliche Tabubruch ist die Norm geworden, auch bei uns. Er versetzt die amerikanische Öffentlichkeit, sehr spürbar auch für mich, in einen Zustand von Nervosität. Und er wird von Rechtsnationalen und Autoritären in Europa und anderswo als Signal der Verbrüderung und Ermutigung verstanden. Und Trump selber, das brauche ich Ihnen ja nicht sagen, befeuert diese Auftritte tagtäglich auf Rallyes und befeuert diese Stimmung mit seinen apokalyptischen Auftritten und seinen Posts in den sozialen Medien, wo er seine Gegner dämonisiert und sich selber zum alleinigen Heilsbringer der Nation, I'm the only one who can save you, stilisiert. Was allerdings neu ist im Vergleich zu vor 8 Jahren, ist, dass die MAGA-Rechte sich erkennbar vorgenommen hat, diesmal alles anders zu machen, nämlich organisierter zu sein als vor 8 Jahren. Damals war Trump nicht auf einen Wahlsieg vorbereitet, saß erkennbar etwas ratlos am ersten Abend im Weißen Haus, am Abend des 20. Januar. Und diesmal gibt es ein ganzes Umfeld von Thinktanks, von Institutionen, von Medienoutlets und von Leuten, die für ihren Papier schreiben. Bekannt ist inzwischen die Heritage Foundation. Die FAZ hatte gestern im Feuilleton einen längeren Text darüber, die versucht, diese ganzen Thinktanks zu organisieren, und dann Themen verteilt, so wie das eigentlich bisher immer in Präsidentschaftswahlkämpfen üblich war. Da haben sich dann sozusagen Expertenkomitees gebildet, die Themen bearbeitet haben. Natürlich auch in der Hoffnung, dann später in einen der 4.000 zu vergebenen politischen Jobs zu kommen. Und der frühere Berlin-Botschafter Richard Grenell, einigen von Ihnen vielleicht noch bekannt, geriert sich unterdessen schon als Schattenaußenminister und gibt deutschen Medien Interviews, in denen er schon mal fordert, die Benennung des nächsten NATO-Generalsekretärs bis auf nach der Wahl zu verschieben. Und dass der aktuelle Kandidat, der eigentlich in Washington im Sommer benannt werden soll, nicht genehm sei, weil die Niederländer nicht genügend für ihre Verteidigung ausgeben. Also das kann doch lustig werden. Ich will damit nicht sagen, dass in all diesem Kram, den man so lesen kann, sowas wie eine kohärente Weltsicht oder Strategie zu lesen wäre. Ja. Eigentlich geht es denen auch nicht um Außen- oder Sicherheitspolitik und um die NATO. Aber ehrlich gesagt, das ist auch nicht nötig, wenn Sie einen Kandidaten haben, der vor Kameras und Mikrofonen sagt, wenn ein Staat nicht genügend Geld für die Verteidigung ausgebe, werde er den Russen sagen, they can do whatever the hell they want. Dann ist ein formaler Austritt gar nicht mehr nötig, um das Beistandsversprechen des Artikel 5 im NATO-Vertrag zu untergraben. Ne? Aber das eigentlich Unerhörte an diesem Projekt, genauso wie bei den Rechten bei uns, ist in der Tat nicht die Außenpolitik, sondern das, was sie innenpolitisch vorhaben. Es geht diesen Leuten um nichts anderes als um den Umbau der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also der liberal-repräsentativen amerikanischen Verfassung. Und das Vorbild ist das Ungarn von Viktor Orban. Illiberale Demokratie, Ende des politischen Pluralismus, Einheit von Kirche und Staat, weißer Ethnonationalismus. Oder wie ich das jüngste Buch eines Apologeten dieser Truppe nennt, Regime Change. Den Begriff kennen wir inzwischen. Und die Verfassungsväter von 1789 hätten vermutlich schlicht von Tyranny gesprochen. Ich weiß noch nicht, ob es diesen Leuten wirklich gelingen wird, einen solchen Umbau zu produzieren. Aber allein die Tatsache, dass offen darüber geredet und geschrieben wird, ist für jemand wie mich, der über amerikanisches Verfassungsrecht promoviert hat und der die amerikanische Verfassungsdebatte des 18. Jahrhunderts und danach immer tief bewundert hat, wegen ihrer Weitsicht, ihrer Kreativität, zutiefst schockierend. Und ich glaube, wir können alle getrost davon ausgehen, dass ein solcher Umbau oder selbst der Versuch eines solchen Umbaus für die amerikanische Außenpolitik und damit für die Machtverteilung in der Welt Folgen haben würde. Und sie wäre gewiss viel radikaler und folgenreicher als eine bloße Suspendierung der NATO-Mitgliedschaft, an der wir uns manchmal abarbeiten. Es stimmt schon, dass Trump in seiner ersten Amtszeit auch Truppen nach Europa geschickt hat, ja, und Waffen in die Ukraine. Er hat die Europäer, was uns, glaube ich, ganz gut für uns war, schon mal genötigt, mit der Anhebung unserer Verteidigungsbudgets zu beginnen. Er hat auch die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten verfolgt. Kann man ihm alles anrechnen. Es lag aber auch daran, dass er damals von Spitzenbeamten umgeben war, die seine schlimmsten Reflexe eingehegt haben und die versucht haben, seine Bewunderung für Diktaturen in konventionellere Bahnen zu lenken. Für solche Checks and Balances wäre in einer zweiten Trump-Regierung kein Platz mehr. Ich möchte trotzdem sagen, dass nichts, schon wegen der ganzen Unwägbarkeiten, die ich am Anfang zitiert habe, beschrieben habe, nichts an dieser Wahl vorbestimmt ist. So schockierend die Vorstellung ist, dass sie das Ende der amerikanischen Demokratie einläuten könnte, denkbar ist auch genau das Gegenteil, dass sie wegen der gewaltigen Mobilisierungsfähigkeit dieser Themen zu einer Renaissance der amerikanischen Demokratie führen würde. Sowas haben wir bei der letzten Wahl erlebt. Die Leute sind auf die Straße gegangen und haben stundenlang vor den Wahllokalen angestanden. Allerdings auch die Trump-Anhänger. Trump hat seine größte Wählerschaft aller Zeiten bekommen damals, die Demokraten aber auch. Und wenn die jüngere Generation nicht sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, dann wird diese Wahl auch, egal wie sie aussieht, einen erkennbar bevorstehenden Generationenwechsel einleiten. Und das ist das eigentliche Thema, mit dem wir uns alle werden beschäftigen müssen. Weil eines ist sicher, dass diese beiden Herren nicht ein drittes Mal antreten werden. Und insofern würde ich zum Schluss dieses vorletzten Abschnittes sagen, am Ende der Ära Trump waren wir alle total traumatisiert, die in Washington gelebt haben, kann man wirklich sagen. Wir waren hochgradig nervös. Und dazu haben wirklich die letzten Wochen vor der Inauguration von Biden durchaus beigetragen. Aber gleichzeitig muss man sagen, das hat die amerikanische Zivilgesellschaft, die auf mich viele Jahre lang wie sediert gewirkt hat, auch nachhaltig wiederbelebt. Ja. Genauso wie, glaube ich, die AfD auch bei uns Gegenreaktionen produziert, die wir jetzt bei diesen Großflächendemos gesehen haben. Das ist für uns, glaube ich, ganz gut. Und vielleicht bringt das alles ja auch uns endlich dazu, mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit zu übernehmen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Europa und Deutschland. Im Februar war ich bei der Münchner Sicherheitskonferenz und habe gesehen, wie der Trump-Anhänger, US-Senator J.D. Vance auf der Bühne stand und sagte, the time has come for Europe to stand on its own two feet. Es ist Zeit, dass die Europäer auf ihren eigenen Beinen stehen. Ich könnte mir vorstellen, die Hälfte von Ihnen sagt jetzt, aber was haben wir alles in den vergangenen 2 Jahren schon gemacht? Und die andere Hälfte von Ihnen sagt, ja, aber es ist noch viel mehr zu tun. Und beides ist natürlich richtig. Manche von Ihnen werden den Kiel-Tracker kennen, das Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Der wird in Washington weithin gelesen. Das ist die Quelle, die alle Leute zitieren, auch Staffer des US-Senats, wenn es darum geht, ob die Amerikaner oder die Europäer gerade bei der Unterstützung der Ukraine die Nase vorn haben. Es wird in Komiteesitzungen zitiert, auch eine deutsche Leistung. Wir liegen da gerade vorne an. Allerdings, wenn man nur auf die Militärausgaben schaut, haben die Amerikaner einen uneinholbaren Vorsprung. Es ist jetzt 3 Monate zum Jubiläumsgipfel der NATO in Washington. Und bei der NATO stellt man sehr erleichtert fest, dass von 20 Staaten in der NATO inzwischen 2% ihres Bruttosozialproduktes für die Verteidigung ausgeben. Wir sind kurz davor. Wir werden es bis Juli, glaube ich, erreichen mit etwas Massage der Zahlen. Aber das sind 20 von 32. 12 fehlen noch. Und auch diese deutsche Zeitenwende, die inzwischen ähnlich wie Weltschmerz und Schadenfreude im amerikanischen Sprachgebrauch als Zeitenwende angekommen ist, ist, naja, unvollendet. Aber da wir ja hier in Bad Homburg sind und ich Deutsche bin und geblieben bin, möchte ich hier auch nochmal die Rolle Deutschlands zum Schluss besonders ausleuchten und dafür nochmal kurz auf dieses Glücksjahr 1989 zurückkommen. Sie erinnern sich sicher, dass der Historiker Francis Fukuyama damals das Ende der Geschichte ausgerufen hat. Und nirgends wurde diese Formel dankbarer aufgegriffen als bei uns, weil sie von uns damals auf eine hochspezielle Weise interpretiert wurde. Nicht nur als Ende des Kalten Krieges, als Ende des atomaren Standoffs zwischen den Amerikanern und den Sowjets, sondern als Erlösung von der eigenen Geschichte. Statt zivilisatorischer Nachzügler waren wir auf einmal Vorbild. Wir waren Modell einer demokratischen Revolution, die nicht nur durch Europa ging, sondern durch die Welt. Südkorea, mehrere afrikanische Staaten, lateinamerikanische Staaten sind damals auch zu Demokratien geworden. Und wir haben dann im Zuge der sogenannten Friedensdividende die Bundeswehr um 2/3 verkleinert, die Wehrpflicht suspendiert und die akademischen Fächer Sicherheitspolitik und Osteuropakunde abgerüstet. Die haben wir jetzt in den letzten Jahren mühsam wieder aufgebaut. Unseren amerikanischen Beschützern war das aber alles nicht unrecht und unsere alten und neuen demokratischen Nachbarn in Europa, die ein sehr langes Gedächtnis hatten, was uns betraf, hat es erst einmal beruhigt, dass wir so friedensmäßig unterwegs waren. Und die wiedervereinigte Berliner Republik begann Deutschland sozusagen als das Amerika des vergrößerten Europas zu betrachten. Den kontinentalen Hegemon, die wirtschaftliche Supermacht, die vor allem die neuen osteuropäischen Marktwirtschaften fest in ihre Produktionsketten integrierte, aber damit auch deren Wohlstand mehrte. Wir haben uns ja erst vor einem Jahr so ziemlich als letzte westliche große Macht eine eigene nationale Sicherheitsstrategie in Form eines amtlichen Regierungsdokuments gegeben. Und wir haben auch das auch jahrzehntelang als bescheidene deutsche Mittelmacht als völlig unnötig von uns gewesen. Aber natürlich hatten wir eine. Klar hatten wir eine nationale Strategie, wir haben es bloß nicht so genannt und wir haben es nicht aufgeschrieben. Es war die Strategie einer hyperglobalisierten Volkswirtschaft, die ihre militärische, Verzeihung, Gunter Weiß, das ist vielleicht der eine oder andere auch, dass ich mich gerade zitiere, die ihre militärische Sicherheitsvorsorge an die USA und die neuen NATO-Frontstaaten in Osteuropa outgesourced hatte, die Energiesicherheit an Russland und den Export- und Wachstumsmotor an China. Das alles wurzelte in der grenzenlos optimistischen Annahme, dass die gesamtglobale wirtschaftliche und demokratische Konvergenz weiter voranschreiten würde, sodass auch die alten Systemrivalen im Zuge dieser Friedensentropie irgendwann verschwinden würden, wie eben die Dinosaurier. Das hat man jahrelang, jahrzehntelang oft gehört. Und die Ehrlichkeit verlangt es, hier zu erwähnen, dass wir dabei gelegentlich das Aroma der moralischen Supermacht verströmt hatten, was wir auch uns von den Amerikanern abgeschaut haben. Und wie bei diesen konnten die echten Werte und Überzeugungen gelegentlich mit Doppelstandards und Eigennutz einhergehen. Wir haben uns gerne als Vorzeige-Europäer, vorbildliche VN-Mitglieder und großzügige Entwicklungshilfsgeber gesehen. Der Rest der Welt sah das manchmal anders. Gerade unsere osteuropäischen Nachbarn haben das anders gesehen. Und es gab natürlich Frühwarnzeichen, über die ich als Journalistin dann berichten durfte. Der Völkermord in Ruanda, dann in Jugoslawien. Die Anschläge von 2001, die darauf folgende Terrorwelle in Europa, auch bei uns. Der russisch-georgische Krieg, die weltweite Finanzkrise, die Eurozonenkrise, die Annexierung der Krim 2014, die Migrationskrise, der Brexit, die Wahl eines Präsidenten mit einer ausgeprägten Aversion gegen die EU in Deutschland und der Eintritt der AfD 2017 in den Bundestag und ein Krieg in der Ostukraine, der in 8 Jahren vor der Invasion 10.000 Menschen das Leben gekostet hat. Die Explosion von Desinformation und Propaganda auf unseren sozialen Medien, der groß angelegte Hack der Bundestagsserver, der Tiergartenmord durch einen russischen Vertragsmörder 2019. Wir haben das in der öffentlichen Diskussion alles als unerklärliche Anomalien auf dem Weg in die Friedensentropie betrachtet. In Wirklichkeit waren das Vorboten der Zukunft. Und heute, im 3. Jahr dieses russischen Angriffskriegs, müssen wir uns eingestehen, dass er auch uns genötigt hat, die Grundlagen unserer Sicherheit und die Belastbarkeit unserer Demokratie radikal neu zu sichten. Unsere Abhängigkeiten, China, Russland, USA, habe ich hier stehen. Und viele unserer Politiken, unsere Iran-Politik, stehen samt und sonders auf dem Prüfstand. Unsere bequemen Illusionen auch. Wer hätte gedacht, dass der Kreml uns den Gashahn abdreht? Wir gratulieren uns gerne dafür, dass wir das durchgestanden haben. Aber die gewaltigen Subventionspakete, die das ermöglicht haben, der Industrie und dem deutschen Verbraucher, haben für unsere EU-Nachbarn die Preise hochgetrieben. Das spüren wir heute noch in den politischen Beziehungen zu unseren Nachbarn. Und auch wir haben inzwischen zwei extreme Parteien, die die Verfassungsordnung und unsere Bündnisse grundsätzlich in Frage stellen. Die AfD ist von allen hartrechten Parteien in Europa diejenige, die ihre Ziele am offensten und am frechsten artikuliert, den Umbau unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie wir das im Studium genannt haben, und die Anlehnung an Putins Russland. Und das bei uns mit unserer Geschichte. Es ist eine Schande und ja, zu beschämen. Und ich möchte hier ausdrücklich sagen, weil ich das oft in meiner Kolumne kritisiert habe, dass ich enormen Respekt habe, Hochachtung dafür habe sogar, wie der Bundeskanzler und die Ampelkoalition, die viel Kritik abbekommen, auch berechtigte Kritik, am 27. Februar nach der Invasion die Herausforderungen der Zeitenwende durchbuchstabiert haben und dann für viele Politikbereiche die Weichen neu gestellt haben. Dazu gehört sehr viel, vor allen Dingen in einer Dreierkoalition. Ich bin weniger beeindruckt von der Umsetzung, das wird vielen von Ihnen auch so gehen, aber das gehört auch gesagt. Jetzt würde ich gerne ganz zum Schluss nochmal eine Bad Homburger Erinnerung hervorbeschwören. Das säkulare Hochamt meiner Großeltern war in der Heuchelheimer Straße. Das meine ich.
Weiß an.
Okay. Was ich meine, ist natürlich die Tagesschau um 20 Uhr, der Wetterbericht und der Tatort, in dem jedenfalls in meinen Kinderjahren akkurat geschaltete Herren im Macintosh das Böse in Bann schlugen und dann die Ordnung wiederherstellten, sodass die Nation danach geläutert und beruhigt zu Bett gehen konnte. Das waren Sonntagabende bei meinen Großeltern. Und zwar without fail. Immer wenn ich zu Besuch war, lief ich damit. Aber diese Zeiten sind natürlich vorbei. Auf dem aktuellen Laufzettel der Bundesregierung stehen Stand heute folgende 5 Fragen. Russische Sommeroffensive? Fragezeichen. Krieg im Nahen Osten? Fragezeichen. Durchbruch der AfD und ihrer Gesinnungsgenossen bei den Europawahlen im Juni? Fragezeichen. Durchbruch der AfD zum zweiten bei unseren Landtagswahlen im September? Fragezeichen. Rückkehr des Trumpismus bei den US-Wahlen im November. Und das sind nur die Sachen, von denen wir wissen, dass sie auf uns zukommen. Das ist für die nächsten 4 Monate, 5 Monate schon eine ganze Menge. Und wir wissen auch, dass die aktuellen und künftigen Herausforderungen dieser und der nächsten deutschen Regierung nicht taktisch und konjunkturell sind, sondern strukturell und strategisch. Hier geht es um das Gesamtsystem. Und wir werden lernen müssen, unsere Sicherheit, unsere Demokratie, unsere Freiheit in instabilen, ungeordneten Verhältnissen neu zu verankern. Zum Nulltarif ist das nicht zu stemmen. Es wird Zumutung geben und Opfer. Das sind Worte, die wir lange nicht gehört haben. Und die in der deutschen Diskussion, politischen Diskussion tabu waren und Karrieren zerstören können. Deshalb kann jemand wie ich das sagen. Verteidigungsminister Pistorius sagt sowas gelegentlich. Aber, und das ist mir besonders wichtig, weil es hier auch in den Vorreden angeklungen ist, wir können das alles auch nicht nur denen da oben überlassen. Diese Zeiten gehen uns alle an. Und Fritz Stern, der amerikanische Historiker deutsch-jüdischen Ursprungs, nachdem meine Forschungsstelle benannt ist und der John J. McCloy genannt hat, hat das Jahr 1989 in seinem berühmten Buch 5 Germanys I Have Known Deutschlands zweite Chance genannt. Dieser Begriff wird Ihnen allen oder vielen von Ihnen bekannt sein. Er ist 1989 in allen Feuilletons der Republik wiederholt worden. Und ich denke, und damit knüpfe ich an das, was Sie, Frau Professor Andresen und Sie, Herr Hettjes, gesagt haben, es ist jetzt tatsächlich an uns allen. Ja, den Alten, den Jungen, denen in der Politik und denen außerhalb der Politik, den Analytikern und den Praktikern, dieses Erbe zu bewahren und in die Zukunft hinüberzutragen, sodass die, die nach uns kommen, ein Erbe bekommen, mit dem sie leben können. Meine Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich danke Ihnen sehr für die Ehre Ihrer Einladung. Meine Eltern wären sehr gerührt gewesen, wenn sie mich hier hätten sehen können. Meine Großeltern wären auch gerührt gewesen und meine Großmutter hätte das als späte Anerkennung all ihrer Lebensleistungen betrachtet. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
Das war Constanze Stelzenmüller über die US-Präsidentschaftswahl in diesem Jahr. Sie hat diesen Vortrag am 16. April 2024 gehalten im Rahmen der John McCloy Lectures. Die werden organisiert vom John McCloy Transatlantic Forum am Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und ich habe jetzt noch einen Tipp für euch. Wir sind nämlich mit dem Hörsaal live in Magdeburg am 8. Juni beim Tomorrow Labs Festival am Wissenschaftshafen. Da haben wir für euch einen Live-Vortrag von Ute Seeland. Die ist Professorin für geschlechtersensible Medizin in Magdeburg. Und genau darüber wird sie auch reden in ihrem Vortrag. Ihr könnt da live dabei sein. Informationen findet ihr bei uns auf der Seite oder wenn ihr das nicht schafft, dann gibt es diesen Vortrag natürlich später auch bei uns im Hörsaal als Podcast-Folge. Ich bin Sibylle Salewski. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.